SRF4 News.
SRF4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Autos, Autos und nochmals Autos. Einmal mehr lädt der Genfer Automobilsalon die Industrie und Autofans zum Besuch ein, zum 83. Mal übrigens. Rund 900 Fahrzeuge sind zu sehen, darunter 130 Welt- oder Europa-Premieren. Viel Blech, Chrom, Räder und Motoren, ein paar Fußballfelder voller Fahrzeuge. Weil das Automobil in unserer Gesellschaft eine dermaßen wichtige, ja sogar, wenn man will, zentrale Rolle einnimmt, sind wir vom Kulturstammtisch nach Genf gefahren. Wir, das sind Balz Nill, Musiker und Autor, und Raphael Urweider, Autor aus Bern, beide zusammen. Als erste Frage: Was für eine Beziehung haben Sie denn zum Auto, Raphael Urweider?
Ja, ich bin eigentlich ein Passivautofahrer. Ich fahre selber nicht und fahre auch nicht sehr oft mit. Also die meiste Zeit, wenn ich in einem Auto bin, ist es ein Taxi. Und ich muss sagen, ich fahre nicht wahnsinnig gerne Auto. Als Kind ist mir sehr schnell übel geworden im Auto und meine Eltern mussten oft anhalten, damit ich meine Übelkeit bekämpfen konnte.
Trotzdem haben Sie sich gemeldet für diesen Kulturstammtisch, und zwar freiwillig. Wieso denn?
Ja, ich finde natürlich das Auto, es gibt viele Dinge, die ich von außen schöner finde als von innen. Also sagen wir mal, ich schaue mir gerne innovative Auto, sagen wir mal, Entwürfe an, und ich mag auch sehr gerne Oldtimers. Und solche Dinge, also ich habe nichts in dem Sinn gegen das Auto als Objekt, solange ich selber keines besitzen muss.
Balz Nill, wie steht's denn um Ihre Beziehung mit dem Auto?
Also ich habe den Ausweis, ich bin zeitweise sehr viel Auto gefahren. Als ich mit Stiller Haas unterwegs war, habe ich die Autobahnen rauf und runter kennengelernt. So rein ideologisch war ich eigentlich immer ein Autogegner. Aber ich muss zugeben, ich sitze eigentlich noch ganz gerne am Steuer. Und zwar nach wie vor, obschon mich der Verkehr grausam nervt. Aber ein gutes Auto, das gut designt ist, das einen guten Motor hat, das gut auf der Straße liegt, das ist einfach ein gutes Fahrgefühl. Ich muss es zugeben, ein bisschen Contre-Cœur.
Nun sagt man ja gemeinhin, dass Autos, das sind so ein bisschen Bubenhobbys. Jetzt, Sie beide waren mal Jungs. Haben Sie denn dort angefangen, eine romantische Beziehung zu Autos zu pflegen? Das haben ja die meisten Jungs.
Ich kann mich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht mehr so sehr an Autos erinnern. Ich habe eigentlich eher mit anderen Sachen gespielt, mit Waffen und Soldaten. Panzer vielleicht war das einzige Fahrzeug, das mich interessiert hat. Ich habe eigentlich, für uns, ich habe als Kind in einem sehr kleinen Dorf gelebt, also die ersten paar Jahre, und da musste natürlich jeder und jede Familie mindestens ein Auto haben, und es war wirklich in unserer Familie ein Gebrauchsgegenstand und kein Fetisch.
Balz Nill?
Ja, ich habe natürlich mit Spielzeugautos gespielt. Ich erinnere mich, ein Auto, das mich wirklich angesprochen hat, einfach so emotional, es war schon der Mini Cooper, und der passte irgendwie so in diese Zeit, Swinging London, und diese Luft wehte einen richtig an durch dieses Auto. Das war vielleicht so das einzige Auto, das mich richtig ein bisschen so berührt hat, emotional berührt hat.
Das ist interessant, weil also meine Eltern hatten eben einen großen weißen Volvo und daneben einen kleinen weißen Mini, und der Mini habe ich natürlich immer geliebt als Kind. Es war wirklich so, dass auch von der Größe her und allem war der Mini eigentlich das schönere Auto für Kinder, denke ich.
Wir hatten einen Fiat 600. Zuerst hatten wir einen grünen Fiat 600, dann einen weißen, und dann kam der Opel, und dann wurde es einfach normal irgendwie. Aber der Fiat war eigentlich ein ganz spannendes Auto.
Mhm. Und es ist schon noch erstaunlich, was mir auffällt, ist, dass sehr viele Leute auch eine große Markentreue haben bei Autos. Also wenn jemand ein Fiat hat, dann hat er mehr als einer. Also die meisten Leute bleiben einer Marke sehr treu.
Also man entwickelt dann trotzdem eine Art von Beziehung zu sogar einer Marke. Nun waren wir ja beim Automobilsalon in Genf. wenn man so will, das Reich der Bubenträume, da waren wir zu Besuch. Ja, wie war es denn jetzt eigentlich, Raphael Urwalder?
Ja, es war etwas klinisch von mir aus gesehen.
Also, wie meinen Sie das?
Natürlich, es ist klar, dass es nicht nach Benzin riecht und nach Abgasen und so weiter, aber man hatte eher das Gefühl, es könnte eine Ausstellung irgendwelcher Gebrauchsgegenstände sein. Also, ob man jetzt, es war die Messe, der messehafte Charakter überwiegt total.
Ja, und man steht nicht so richtig zu den Emotionen. Mhm. Das irgendwie ein bisschen so das Gefühl, dass die Emotionen so ein bisschen abgeklemmt werden. Das ist wirklich wahnsinnig klinisch, fand ich auch. Alles so glänzend, geputzt und so. Und so ein bisschen verhalten und ja, schon fast langweilig. Ne?
Also es wird nicht geprotzt, es wird auch nicht die Werbung, die man sonst überall sieht, die ja wirklich fast zu 100% emotional sein soll und Emotionen ansprechen, die wird nicht gemacht. Das sind wirklich die Objekte, die einfach im Zentrum stehen.
Zum Beispiel Dacia mit dieser Werbung, die sie machen in der Zeitung, wo sie sich als große Revolutionäre präsentieren und auch ein bisschen die Revolution auf die Schippe nehmen. Und das ist jetzt dieser Prospekt und der Ausstellungsraum. Sowas von nüchtern mit Blau und Weiß. Und klar, der Preis steht im Vordergrund, weil die wahnsinnig billig sind. Aber der ganze Witz ist weg.
Trotzdem, es glänzt ja nur so in diesem ganzen Ausstellungsraum. Also muss ich vorstellen, das sind wirklich riesige Messehallen, für die noch nie dort waren. Also ein paar Fußballfelder groß und das ist nicht gelogen. Und es ist Kunstlicht und einfach wahnsinnig viele Autos. Und das Blech wird dauernd nachpoliert, hat man das Gefühl. Also wirklich eine Welt, die glänzt die ganze Zeit. Chrom und Blech.
Ja, und das ist von dem her, es könnte auch eine Uhren- und Schmuckmesse sein. Also es geht wirklich um einen Luxus und um Träume. Und dann sieht man eben vor allem, also sagen wir mal, 90% Männer, die durch diese Hallen wandeln und Objekte anschauen. Und es hat schon was Seltsames, dass sehr viele auch Foto- und Videokameras mitnehmen und diese Autos fotografieren und ablichten, und man denkt sich dann schon, was machen die jetzt damit? Also weil die besten Fotos sind ja in den Prospekten, sie könnten auch einfach Prospekte mitnehmen, aber irgendwie so eine Art von, ja, Kultobjekten sind es halt schon immer noch, diese Autos. Ne?
Ist es nicht eine Möglichkeit, eine Beziehung aufzunehmen zu einem Auto, wenn du darin nicht fahren kannst? Dass du mit dem Fotoapparat um dieses Auto rumschleichst, und ich habe einen gesehen, der ist dann ins Auto reingegangen, einen jungen Typ, in ein Cadillac, und der hat dann innen einfach jedes Detail fotografiert. Und ich habe sogar einen gesehen, ich weiß nicht, ob das ein Profifotograf war, der hat die Kamera eingebaut gehabt in ein Steuerrad.
Ja, den habe ich auch gesehen. Hast du
den auch gesehen? Ja. Wahrscheinlich kann man so irgendwie autoadäquater fotografieren.
Es gab ja auch welche, die sich unter Autos runterlegen und dort weiter fotografieren. Das hat doch beinahe etwas Erotisches.
Ja, also die Erotik ist natürlich nicht abzusprechen, aber ich glaube, das hat immer mit dem Objekt zu tun. Also wenn man einen Gebrauchsgegenstand oder auch Menschen zum Objekt macht, irgendwelche Begierden, also die meisten Autos oder sehr viele Autos waren ja auch Rennwagen, Prototypen, Dinge, die man nie besitzen kann, sondern die man eben nur bestaunen kann. Ja, und dazu hat es dann die Hostessen, oder ich weiß auch nicht, wie man den Damen sagen soll korrekt, die neben und in und auf diesen Autos dekorativ sitzen, und die werden mit dem genau gleichen Blick angeschaut wie die Autos daneben.
Aber ich fand, das war eigentlich sehr zurückhaltend inszeniert. Ich habe da ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt.
Trotzdem, was mich jetzt interessiert, Raphael Urwalder, Sie haben jetzt drei- oder viermal schon das Wort Gebrauchsgegenstand verwendet für das Auto. Jetzt, was man da sieht, das ist ja in den meisten Fällen ganz und gar nicht ein Gebrauchsgegenstand.
Ja, es ist halt ähnlich wie bei einer Modeschau. Also an einer Modeschau sieht man ja auch nicht die Kleider, die wirklich getragen werden. Es ist so eine Art Berufsmesse für die Hersteller, die dann eben Dinge präsentieren, die man noch nie live gesehen hat und auch nie wieder live sehen wird, wahrscheinlich.
Ja, wenn man die Prototypen anschaut und die ganz teuren
die ganz
Fahrzeuge,
teuren,
ja, um die wird, scharen sich natürlich auch die meisten Leute.
Also was mich wirklich erstaunt hat, ist die Riesenmasse an Mini-Herstellern, also ganz kleinen Firmen, die irgendwelche Spezialautos kreieren und die dann dort an der Messe ausstellen.
Handgefertigte aus England und so weiter.
Mhm. Die finde ich spannend, die finde ich total interessant. Da gibt es eine Firma, eine amerikanische, die heißt Fisker und die ist wahrscheinlich gar nicht so klein. Ich verstehe ein bisschen zu wenig von Autos, da wird jetzt ein Fan wahrscheinlich sagen, kennt man doch. Aber ich habe gestaunt, die haben so absolute Luxus-Sportwagen von außen. Aber denen ihre Spezialität sind alternative Antriebe für Motoren. Mhm. Die haben offenbar die erste Serienschaltung oder wie man das nennt, zwischen Elektromotor und Benzinmotor haben die eingebaut. Und das ist offenbar nach Kennern eigentlich ein Zukunftsmodell. Und es ist das einzige Auto, das das hat. Also das Interessante passiert dort eigentlich unter der Motorhaube. Mhm. Und erstaunlich, die machen überhaupt nicht irgendwie auf grün oder ökologisch oder so. Die sprechen einfach mal das totale Luxussegment an.
Ja.
Das Auto übrigens hat einen schönen Namen. Ich weiß nicht, ob eines, das dort stand, diesen Namen hat, aber das erste, das sie produziert haben, hat den Namen Karma.
Sie hören den Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Das Thema ist dieses Mal der Genfer Automobilsalon, der 83. Eine lange Geschichte rund um das vierrädrige Fahrzeug. 900 dieser Fahrzeuge sind zu sehen. Daneben gibt es auch noch ein paar Fahrräder, muss man auch noch sagen, beim Stichwort Grün. Wir waren zusammen dort, und zwar Raphael Urweider, Autor, und Balzanel, Musiker und Autor, beide aus Bern. Jetzt das Grundsätzliche dieser Ausstellung. Auf der einen Seite haben wir einen Gebrauchsgegenstand und der kommt dann auch zum vollen Tragen bei gewissen Automarken, aber ein Großteil ist ja wirklich aus diesem Luxussegment. Und da gibt es einerseits den Gebrauchsgegenstand und andererseits dieser Glamour-Faktor. Passt denn das überhaupt zusammen?
Ja, ich glaube schon, weil ein Auto ist, ich glaube, für jede Familie eine große Investition oder für jeden, der ein Auto kauft, oder für die meisten ist das ein Teil des Budgets. Und je reicher das man ist, desto teurer muss auch das Auto sein. Also es ist ja immer nebst dem Gegenstand auch ein Statussymbol. Hm. Ich denke, viele, das hat sich durch unsere kulturelle Entwicklung und die so ergeben, dass das Auto eben Ausschluss gibt über die Person, die es fährt.
Nicht immer.
Ja, aber
Kampfrad fährt so viel, ich weiß, ganz ein billiges Auto oder hat ein billiges Auto gefahren, der IKEA-Gründer.
Mhm. Ja, ist auch Schwede. Fährt wahrscheinlich einen billigen Volvo.
Bleiben wir doch noch mal ein bisschen bei dieser Ästhetik auch. Also Ihnen sind jetzt diese handgefertigten, speziellen, kleinen Automarken aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass ein paar dieser zwischen Sportwagen und Luxuswagen, so bekannte Marken wie Porsche oder Ferrari auch, dass die so richtig ikonenhafte Autos aus den 60er und 70er Jahren mit ausgestellt hatten. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, wenn wir jetzt mit den heutigen Modellen 40 Jahre in die Zukunft blicken, unsere Kinder oder unsere Enkel auch, werden die das gleiche nostalgische Gefühl haben, das vielleicht uns jetzt packt, wenn wir diese Autos aus den 60er und 70ern sehen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil man nicht wirklich wissen kann, was sein wird und wie das Verhältnis war damals der Leute, also in den 60er, 70er Jahren zu ihren Autos. Ich denke halt schon, dass die heutigen Autos nicht mehr ganz so ästhetische Gründe aufweisen. Es geht ja sehr viel mehr um Aerodynamik und um, wie liegt es auf der Straße, wie sicher ist ein Auto und so weiter. Also früher hat man ja auch gesagt, die Saabs sind nicht schöne Autos, dafür sind sie sicher oder so. Also ich glaube, dass die Funktionalität heute viel mehr im Vordergrund steht. Aber vielleicht gibt es in 40 Jahren gar keine Benzinautos mehr und dann wird es auch eine gewisse Nostalgie geben für ein Auto, das noch mit Benzin fährt.
Ich glaube wirklich, dass, also für meine Kinder spielen Autos, habe ich das Gefühl, emotional keine große Rolle. Ich glaube, das hat wirklich geändert und wahrscheinlich ist das abgelöst worden durch neue Medien, durch Handys und so, die vielleicht diese Funktion erfüllen.
Mhm. Also heute kann ja jeder auf seinem Mobiltelefon Auto fahren, wenn er gelangweilt ist.
Aber sind Autos grundsätzlich von Ihnen aus gesehen heute gleichförmiger, als sie das früher waren?
Ich denke schon. Also es gibt natürlich auch weniger typische, die Autos sind auch globalisierter. Also ein chinesisches Auto schaut heutzutage aus wie ein indisches und ein amerikanisches und zum Teil werden sie auch am gleichen Ort hergestellt. Es gibt weniger, also früher hatte man ja so gewisse Klischees, dass die amerikanischen Autos flach und breit sind und andere eher berggängig und so weiter, je nachdem in welchem Land sie produziert wurden. Ich denke halt, dass das viel, viel mehr jetzt auf der ganzen Welt uniformer geworden ist.
Also ich habe auch diesen Eindruck, ich kann sie weniger gut unterscheiden. Und so richtig krasse Beispiele finde ich eigentlich wenig. Also ich finde zum Beispiel, Fiat macht noch auffällige Autos, die wagen ab und zu noch etwas. Es ist auch nicht gerade extravagant, aber innerhalb der Gebrauchsautos fallen die mir einfach noch auf, weil sie irgendwo nach wie vor ein charmantes Design haben. Mhm. Aber sonst habe ich auch das Gefühl, dass halt bestimmte Sicherheitsbestimmungen wahrscheinlich eine Rolle spielen und die Autos gleichförmiger machen oder Bequemlichkeitsansprüche. Solche Sachen.
Ich glaube, es ist auch typisiert worden. Also jeder Hersteller hat gewisse Segmente an Käufern und dann werden entweder SUVs gemacht, Familienwagen, Sportwagen oder Überlandwagen und die sehen dann in sich wieder gleich aus.
Also wenn
mir zum Beispiel aufgefallen ist, der teuerste Mercedes, den es gibt, ist ein Jeep. Eigentlich, also wir für so ein geschultes Auge ist ein riesiger Jeep und hat überhaupt nichts mit Luxus zu tun.
Völlig überdimensionierter ja. Jeep. Es gibt sowieso so eine Tendenz, kleine Formen aufzublasen. Mhm. Und das wirkt dann irgendwie unproportioniert. Mhm. Also bei diesem Jeep ist es ganz schlimm, bei diesem ja. Mercedes-Jeep. Ja, der ist ja fast die Größe eines Transportfahrzeuges.
Und hat was Martialisches. Also ich denke, jemand Reiches in Bagdad oder so würde sowas fahren.
Aber um jetzt nochmal auf diese Typisierung zurückzukommen, ist es darum so, dass ich manchmal irgendwo in einem Gang in einer dieser Hallen drin stand und denke, wo ich hingucke, gibt es nur irgendwie grinsende Haifische.
Das sind vor allem die amerikanischen Sportwagen, glaube ich, die grinsende Haifische sind.
Ja, aber Autos haben Gesichter, das weiß man ja nicht erst seit dem Disney-Trickfilm Cars. Mhm. Das war uns ja als Kindern auch klar. Also das Spielzeug Autos, die hat man mit irgendeinem Gesicht zusammengebracht. Und das ist sicher auch, wenn das viele Hersteller nicht so sagen würden, eine große Überlegung, was für ein Gesichtsausdruck wird jetzt auf den Markt kommen. Aber ich glaube, ja, typisierend, also ich nehme jetzt mal an, die Familienwagen sind dann weniger grinsende Haifische als die zweisitzigen Sportcoupés.
Also man kann jetzt da wirklich ganz verschiedene Sachen abholen, auch für ganz verschiedene Bedürfnisse. Es gibt Gebrauchswagen, es gibt aber auch Sportautos, bei denen man alles in Flügelmanier aufklappen kann und irgendwo hat es auch noch einen Gepäckraum, wo also tatsächlich das Schminkköfferchen für die Dame drin Platz hat, aber nicht viel mehr als das. Also wirklich eine breite Palette. Es ist das andere. Man spricht in den Medien viel im Zusammenhang mit diesem Automobilsalon auch von einer Krise des Automobilverkaufs. In der Schweiz sind das offenbar Mittelklasseautos, die Absatzschwierigkeiten haben. Das wäre dann wieder im Bereich des Gebrauchsgegenstandes Auto. Man diskutiert auch immer mehr gesellschaftlich, was das Auto für Umweltprobleme verursacht. Jetzt, was ist von dieser Krise oder von einem Bewusstsein spürbar an so einem Automobilsalon?
Vordergründig mal nichts. Mhm. Vordergründig.
Zur Krise.
Aber vielleicht trägt das eben so ein bisschen zu dieser doch leicht gedämpften, trotz allem Hochglanz, leicht gedämpften Stimmung bei. Oder vielleicht war es meine Stimmung, ich weiß es nicht.
Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sich da eine Branche abfeiert. Also es hat eher etwas von einem Ritual, dass man jetzt diesen Autosalon halt durchführt. Aber es gab nichts, wo ich das Gefühl hatte, die Menschen sind jetzt wahnsinnig gerne da, an diesen Ständen. Also die dort arbeiten. Und ich denke, es gab auch relativ wenig so Gebrauchsautos zu sehen oder es gab auch nichts radikal Neues. Also es gab gab so ein paar Dinge, neue Ideen für Carsharing zum Beispiel, dass man dem Auto ansieht, ob es frei ist oder nicht, also von außen mit einem Licht, so ähnlich wie bei Taxis. Es gibt jetzt diese Weiterentwicklung, dass man das Auto mit der Sprache bedienen kann. Das ist dann wieder ähnlich, was auf dem Mobilfunkmarkt passiert, also dass man nicht mehr Knöpfe drückt, sondern Befehle spricht. Aber sonst wahnsinnig viel spritzige Ideen hätte ich jetzt nicht gesehen.
Ja, die Ideen gehen ja auch in Richtung von totaler Automatisierung. Also das heißt, als Pilot fällst du eigentlich weg und damit ist eigentlich ein großes Lustmoment am Autofahren, fällt damit weg. Ich glaube natürlich, dass das dann auch wieder kompensiert wird. Die Tendenz geht sicher in Richtung Entpersönlichung
des Fahrens. Ja, das ist natürlich eben, das ist ja, hat mit der technologischen Entwicklung sehr viel zu tun, dass die Geräte, wenn man jetzt wieder vom Gebrauchsgegenstand ausgeht, die wollen immer mehr wissen über einen und wollen immer mehr selber machen.
Und die wollen die Wünsche von den Augen ablesen.
Ja, genau. Also das heißt ja auch, dass ein Mobiltelefon wissen will, wo ich bin, wer ich bin, mit wem ich reden will oder was ich suchen will. Und bei den Autos wird es wahrscheinlich auch so, also dieses Monadische, was die Autos an sich hatten, nämlich dass man sich in einer Blase befindet und für sich alleine ist, wird jetzt irgendwie durch die Technologie verändert, dass man plötzlich im Auto sitzt und es ist Teil vom öffentlichen Verkehr. Also.
Genau. Ich habe mir auch schon überlegt, wenn diese Automatisierung weitergeht, und das wird sicher kommen, dann spielt es mit der Zeit wirklich keine Rolle mehr, ob du im Zug sitzt oder im Auto sitzt. Dann ist die Autobahn einfach nur noch ein Transportierband, in das du dich einfädelst, in das sich das Auto einfädelt.
Ja, und so, es ist ja schon einer von einer großen Technologiefirma freihändig von Frankfurt nach Berlin gefahren, glaube ich.
Das weckt technisch Begeisterung zwar, aber es spricht die Emotionen nicht wirklich an.
Und ja, und es macht dann, denke ich, auch das Auto als persönlicher Gegenstand überflüssig, weil dann musst du es ja nicht mehr besitzen. Wenn es für dich fährt, dann kannst du einfach in irgendein Auto einsteigen. Genau. Du musst nur wissen, wo es hinfährt.
Wollen wir noch ganz schön auf den grünen Aspekt zu sprechen kommen. Es gibt natürlich auch Versuche mit alternativen Antriebsmöglichkeiten. Haben Sie die gefunden, diese Autos, an diesem Automobilsalon?
Ja, also der Stand von Tesla ist mir aufgefallen, die ja als erste größere Firma versucht haben, zuerst mal mit Sportwagen im Elektrobereich die Leute anzusprechen, die finden, Elektroautos sind sowieso nur halbe Rollstühle oder sowas. Und da gab es schon einige Ansätze, aber ich glaube, Innovation ganz neu ist nur das, was Balz vorhin beschrieben hat, diese Umschaltung zwischen Elektro- und Benzinmotor.
Also aber der Hybrid.
Trotzdem, es ist immer noch Hybrid, also eine neue Technologie wäre einem nicht aufgefallen.
Und die siehst du eben auch nicht, die ist schwer zu vermitteln. Das passiert wirklich in den Labors, das passiert unter der Motorhaube und dort müsste man sehr viel davon verstehen. Das kannst du nicht einfach ausstellen. Mhm. Aber natürlich, Ford hat auch ziemlich stark auf die grüne Karte gesetzt. Mhm. Ein bisschen bieder, finde ich. Darum gefallen mir die anderen, die es mit Sportwagen machen.
Ja. Ich denke nicht im Moment. Ich glaube, diese Verunsicherung vielleicht in der Autobranche hat auch damit zu tun, dass sie gar nicht mehr wissen, was ihr Zielpublikum ist. Früher konnte man anti-grün sein und dann wusste man hat die Autofahrer auf seiner Seite. Aber heute gibt es auch bei vielen Leuten, die fahren, ein grünes Bewusstsein, vielleicht ein diffuses, aber es existiert. Aber physikalisch ist es nun mal so, entweder ist ein Auto stark und schnell oder es ist grün. Also im Moment gibt es dazwischen noch nicht sehr vieles.
Und offenbar sind wirklich große Fortschritte gemacht worden. Ich lese euch kurz ein Zitat vor. Heute pusten 100 Autos zusammen nicht mehr annähernd so viele giftige Schadstoffe in die Luft wie ein einzelnes Auto in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Woher kommt dieses Zitat? Ist das eine Reklame eines Autoherstellers,
denkst du? Hätte ich jetzt gesagt.
Gut, das ist aus dem Editorial Auto-Umwelt-Liste VCS.
Das heißt, es sind tatsächlich Fortschritte gemacht worden, in anderen Worten.
Ganz sicher, offenbar, ja. Mhm. Und größere, als ich gedacht hätte. 100 Autos, weniger Schadstoffe als ein einzelnes in den 70er Jahren. Ich kann es fast nicht glauben.
Das ist unglaublich, ja. Ich denke aber eben genau, weil das so ist, schon so selbstverständlich, ist es auch nicht mehr so ein großes Werbeargument, weil jetzt alle Motoren wieder auf einem anderen hohen Niveau umweltfreundlicher sind. Und wenn alle jetzt damit werben würden, hätte es keine Werbewirkung in dem Sinn.
Ein Besuch am Genfer Automobilsalon, dem 83. seiner Art. Wir haben uns Autos angeschaut, ökologische Autos, Sportautos, Gebrauchsgegenstände und noch gewisse Gegenstände, die auch Nostalgie wecken. Zu Gast heute waren Bald Snell, Autor und Musiker aus Bern, und Raphael Urweider, Autor aus Bern. Mein Name ist Erik Fackung.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.